NDR Info. Redezeit.
Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Heckmann und in dieser Redezeit geht es um das Thema Schlaganfall. Wie lässt sich Leben retten nach einer solchen Diagnose? Das ist unsere Frage. Sie können mitdiskutieren, wenn Sie mögen, per Mail unter ndr.de/redezeit oder per Telefon unter 08000 44 1777. Diagnose Schlaganfall.
Also bei meiner Mutter habe ich es daran erkannt, dass die Sprachverlust hatte. Die konnte plötzlich nicht mehr sprechen und hat uns dann Zettel hingehalten. Und da wusste ich direkt, dass das Schlaganfall sein muss.
Ich glaube, man kann auch irgendwie Arm nicht heben und sowas. Man kann nicht lachen, aber helfen persönlich könnte
ich
auch nicht.
Ich habe so einen kleinen Zettel im Portemonnaie. Da sind die Punkte drauf, wo man das erkennen kann.
Es ist auch ein Riesenunterschied, ob der Mensch bewusstlos ist oder nicht. Wenn Schlaganfallpatienten irgendwie bewusstlos sind, dann glaube ich, ist es nochmal eine Nummer schlimmer. Dann gibt es ja so Schlaganfälle, die nur 24 Stunden dauern, sich von alleine zurückbilden, wo manche Menschen gar nicht mehr zum Arzt gehen.
Ja, bei Männern ist das häufiger. Viele Männer rauchen, die Damen rauchen natürlich auch, aber bei Männern ist das häufiger zu sehen. Ne?
Ich weiß nur, wenn man ein Anzeichen spürt, sofort in ärztliche Behandlung begeben, weil die ersten Stunden zählen.
Das kommt halt darauf an, wie stark der Schlaganfall war und was alles beschädigt wurde. Also wenn es richtig schlimm kommt, dann muss man natürlich nochmal in die Reha, eventuell neu sprechen lernen, neu laufen lernen.
Ich glaube, viele nehmen es auch gar nicht ernst genug. Man hört ja oft von Leuten, die zu spät ins Krankenhaus gehen oder gar nicht. Die denken irgendwie, es ist Migräne oder sowas ähnliches. Also insofern, glaube ich, Aufklärung tut da schon ein bisschen Not.
Mit diesen Stimmen herzlich willkommen zum Abschluss des heutigen Radio-Visite-Thementages Schlaganfall in Kooperation mit der Online-Redaktion des NDR und Visite, dem Gesundheitsmagazin im NDR-Fernsehen. Alle Berichte zu diesem Thema von heute und viele Zusatzinformationen finden Sie übrigens auf unserer Homepage. Bei mir im Studio sind drei Gäste. Direkt aus dem Visite-Fernsehstudio zu uns gekommen ist Dr. Christian Bartling von der Klinik für Neurologie und neurologische Frührehabilitation in Soltau in Niedersachsen. Vom Vorstand der Deutschen Schlaganfallgesellschaft ist deren Sprecher bei uns, Professor Joachim Röther, zugleich Chefarzt der neurologischen Abteilung der Asklepios-Klinik Hamburg an Altona und stellvertretend für die zahlreichen Selbsthilfegruppen, die in der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe vernetzt sind, ist aus Schleswig-Holstein bei uns Renate Brandt, die Leiterin der Selbsthilfegruppe Gestacht und Umgebung. An Sie alle herzlich willkommen und bevor wir zu den Fragen kommen, noch mal kurz die Definition. Professor Röther, was ist ein Schlaganfall?
Wie der Name Schlaganfall schon sagt, sind die Symptome, die schlagartig einsetzen, entweder aufgrund eines verstopften Gefäßes oder aber aufgrund einer Hirnblutung. Also wenn ein Gefäß zerreißt, dann ist das auch ein Schlaganfall. Wobei meistens, wenn man über den Schlaganfall redet, man eigentlich mehr von dem weißen oder dem gefäßarmen, dem blutarmen Schlaganfall ausgeht, also dem verstopften Gefäß.
Also für Laien zwei verschiedene Kategorien. Entweder ist ein Gefäß verstopft oder es platzt ein Gefäß und man hat eine Hirnblutung. Jetzt haben wir einige Fragen schon bekommen. Uwe Steinberg zum Beispiel grüßt uns aus der Hansestadt Rostock und er fragt, ist ein Schlaganfall genetisch vererbbar?
Es gibt genetische Faktoren, wobei es so ist, dass nicht genetische Faktoren wie zum Beispiel hoher Blutdruck, ungesunde Lebensweise, mangelnde Bewegung, dass diese Faktoren eine sehr viel größere Rolle spielen als die genetische Vererbung.
Was löst denn einen Schlaganfall typischerweise aus?
Also 80% der Schlaganfälle sind bedingt durch ein verstopftes Gefäß und da kann die Ursache zum Beispiel ein sogenanntes Vorhofflimmern sein. Das heißt, das Herz schlägt unregelmäßig und es bilden sich dann im Herzen kleine Blutgerinnsel. Die werden weggespült und bleiben in einem Hirngefäß stecken, verstopfen das Gefäß und es kommt dann dort eben zu einem Ausfall von Funktionen. Eine andere Ursache kann sein, dass es zu Verkalkungen an den Halsschlagadern kommt und diese sich entweder verschließen oder sich auch dort kleine Blutgerinnsel lösen. Oder es kann auch sein, dass die kleineren Gefäße im Gehirn verkalken und verstopfen. Und das ist dann die dritte häufige Form eines Schlaganfalls.
Wie erkennt man denn, dass ein Mensch einen Schlaganfall hat? Was sind die wichtigsten Symptome?
Die wichtigsten Symptome haben wir eben zum Teil schon gehört. Schlagartig einsetzende Ausfallserscheinungen, zum Beispiel eine Lähmung des Armes oder auch des Beines oder der gesamten Körperhälfte. Eine Lähmung im Gesicht, dass ein Mundwinkel herunterhängt. Viele Patienten klagen über Sprachstörungen, also können sich nicht mehr ausdrücken oder haben eine Sprechstörung, sprechen sehr undeutlich. Es gibt viele Patienten, die eine Gesichtsfeldlähmung haben. Das heißt, das Gesichtsfeld, was man erblickt, ist zu einer Seite nicht mehr durchsichtiges gelähmt. Und es gibt auch Patienten, die haben ganz häufig einen hängenden Mundwinkel. Auch das ist ein häufiges Symptom eines Schlaganfalls.
Renate Brandt, Sie sind in der Selbsthilfegruppe aktiv, weil Ihr Mann vor, ich glaube, 10 Jahren ist es jetzt her, damals einen Schlaganfall bekommen hatte. Wie haben Sie das denn gemerkt? Was ist da passiert?
Ja, das war so, dass er beim Essen seinen linken Arm auf die Scheibe Brot gelegt hat. Und da habe ich gesagt, was ist denn mit dir los? Und auch beim Gehen, er zog den Schuh an und sein Hacken war hinten auf der Kappe und wollte so losgehen. Er hatte also kein Gefühl mehr in der linken Körperhälfte. Und dann waren wir bei einem Arzt, der da so musste er Radfahren im Liegen. Und dann hat er ihn zum Röntgen geschickt, also zur Computertomographie nach Bergedorf, das war an einem Freitagnachmittag und das Gerät war natürlich gerade kaputt, sodass wir übers Wochenende dann eben auch noch so versucht haben mit Salbei-Tee und all diese Dinge, weil ich gedacht habe, er hätte, was weiß ich, eine Grippe oder sonst was. Naja, und so ging dann die Behandlung weiter und da ist er nach Eppendorf gekommen und da ist er angeschlossen worden an einen Tropf, was dann auch also gut verlaufen ist insgesamt.
Also eine abenteuerliche Geschichte, die bei Ihnen auch lange gedauert hat. Mhm. Oftmals ist es so, dass Zeit verloren geht, ganz wichtig, Zeit zählt. Nochmal ganz kurz zu den Symptomen. Uns hat Hannelore Brandt geschrieben aus Leer und sagt, sie schreibt uns, weil viele das offenbar nicht wissen, auch Schluckbeschwerden könnten Anzeichen für einen Schlaganfall sein. Bei ihr war das so. Ist das auch ein typisches Symptom, Herr Professor Rütter?
Also Schluckstörungen im Zusammenhang mit einer Sprechstörung, dass man sehr undeutlich spricht, sind ganz häufige Schlaganfallsymptome. Man geht davon aus, dass weit über 50-60% der Schlaganfallpatienten auch Schluckstörungen haben. Allerdings ganz isolierte Schluckstörungen ohne irgendwelche anderen darüber hinausgehenden Symptome, das ist schon eher sehr ungewöhnlich für einen Schlaganfall.
Wir haben einen ersten Hörer bei uns in der Leitung, Gwidon Klimczak aus Pullheim. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Mein Name ist Klimczak.
Sie hatten auch einen Schlaganfall. Wie hat sich der bemerkbar gemacht?
Ja, das heißt, ich habe am 26.09.2007 während der Herzkatheteruntersuchung bekommen einen Schlaganfall auf Sehzentrum.
Und sind die Folgen inzwischen überstanden oder?
Das heißt, die Folgen, ich habe Gesichtsfeldausfall, sehe ich, das linke und rechte Auge ist betroffen. Das ist schwer. Das heißt, mein Sehen, das Gesichtsfeldausfall stört mich. Die linke Seite, wenn ich gehe, muss ich immer nach links gucken, weil sonst nehme ich Leute mit. Und seit ein paar Monaten habe ich starke Kopfschmerzen, das heißt brennende Kopfschmerzen, stichende Kopfschmerzen, Druck im Kopf. Und obwohl ich gegen Schmerzen Tabletten nehme, die Schmerzen kommen jeden Tag wieder.
Haben Sie eine Frage an einen der Gäste hier bei uns im Studium?
Einen Arzt?
Mhm.
Ja.
Nämlich?
Das geht mir, was soll ich dagegen tun? Was kann ich machen? Ja. Wegen den Kopfschmerzen, die jeden Tag kommen.
Also die Kopfschmerzen, die Frage geht vielleicht an beide, auch an Sie, Christian Bartling. Als Neurologe sind Sie ja mit der Reha vor allen Dingen betraut. Was kann er tun?
Meine Rückfrage wäre zunächst, ob diese Kopfschmerzen erst jetzt wieder aufgetreten sind oder seit dem Schlaganfall bestehen?
Das heißt, die bestehen seit dem Schlaganfall, aber das habe ich gewisse Zeit wahr. Das ist die Kopfschmerzen, habe ich leichte oder ein paar Tage gar nicht. Und jetzt seit ein paar Monaten habe ich jeden Tag.
Also dann ist immer die Frage, wenn sich mit einem gewissen Abstand zu dem Schlaganfall ein neues Symptom einstellt oder das Symptom sich sehr verstärkt, dann müssten Sie sicherlich nochmal zum Neurologen gehen, dass der Sie nochmal untersucht und eventuell, falls es Hinweise gibt, auch nochmal weitere Untersuchungen macht, um zu schauen, ob es außer dem Schlaganfall, der ja schon jetzt etliche Jahre her ist, vielleicht noch eine andere Ursache besteht. Denn Kopfschmerzen treten häufig ja auch ohne, dass ein Schlaganfall ist, auf und es kann ja auch noch eine ganz andere Krankheit vorliegen.
Ja, weil so eine brennende und stechende und die ganze Decke Decke oben bis seitlich gibt mir das runter.
Das lässt sich so am Telefon schwer einschätzen, was dahinter steckt. Und da müssen Sie sicherlich doch mal zum Facharzt gehen, dass der Sie da nochmal speziell untersucht und schaut, ob er diese Frage klären kann, was dahinter steckt und was man tun kann, damit es besser wird, natürlich auch.
Okay. Vielen Dank erstmal an Sie, Herr Klimczek. Ich habe dazu auch eine Frage von Frau Köhler aus Lübeck. Herr oder Frau Köhler, muss ich sagen. Und da heißt es, sie habe die Person große Schwierigkeiten beim Bücken oder Vornüberbeugen mit auch einem starken stechenden Druck im Kopf, besonders im Stirnbereich. Und das, obwohl keine Kreislaufprobleme da sein kann, also kein Bluthochdruck, auch keine Schwindelprobleme. Und sie würde das lösen, indem sie den Kopf nach hinten legt, hat aber jetzt noch zusätzlich den Trigeminusnerv, also den Gesichtsnerv, verletzt und hat Schmerzen im Gesicht. Was kann man denn da tun? Neurologen und Orthopäden wüssten keine Antwort. Haben Sie eine?
Also man muss vielleicht zunächst mal sagen, dass der normale Schlaganfall, über den wir hier reden, also den Schlaganfall durch ein verstopftes Gefäß, eigentlich keine Kopfschmerzen macht. Kopfschmerzen können entstehen, wenn es zu einer Aneurysmablutung kommt. Auch das ist eine seltene Form eines Schlaganfalls, wenn also eine Gefäßaussackung reißt. Das macht heftige Kopfschmerzen. Aber der Schlaganfall auf dem Boden eines verstopften Gefäßes eigentlich nicht. Das heißt, die Symptome, die dort von der Patientin beschrieben werden, kann man nicht so ganz ohne weiteres mit einem Schlaganfall in Zusammenhang bringen. Auch da gilt das, was Dr. Bartling eben sagte. Da muss man, glaube ich, einfach nochmal zum Neurologen gehen und versuchen zu klären, was dahinter steckt. Aber es ist kein typisches Schlaganfallsymptom und auch kein typisches Schlaganfallfolgesymptom.
Eine Hörerin ist jetzt in der Leitung, Gerlinde Anzack aus Hüttenberg-Rechtenbach. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ihr Mann hatte einen Schlaganfall. Ja. Was ist Ihre Frage?
Also mein Mann hatte einen Schlaganfall und angeblich mit zusammengekoppelt mit einem epileptischen Anfall. Und seitdem muss er diese epileptischen Epileptika einnehmen. Und ein Jahr durfte er kein Auto fahren und jetzt darf er wieder Auto fahren, aber er darf die Tabletten nicht absetzen. Und er meint, diese Tabletten, die würden ihm überhaupt nicht bekommen. Er ist auch so emotional irgendwie anders geworden. Und meine Frage ist die, kann man die nicht absetzen?
Die Frage geht, glaube ich, an Dr. Christian Bartling.
Also, dass ein epileptischer Anfall im Zusammenhang mit einem akuten Schlaganfall auftritt, ist gar nicht mal so selten. Man muss allerdings unterscheiden, ob es direkt mit dem Schlaganfallereignis in den allerersten Tagen zusammen mit dem Schlaganfall aufgetreten ist. Man spricht dann von einem Frühanfall oder ob dieser Anfall deutlich nach dem Schlaganfall aufgetreten ist. Denn im ersten Fall ist die Hoffnung gar nicht mal so unbegründet, dass gar keine dauerhafte Epilepsie besteht, dass es bei diesem einmaligen Anfall bleibt. Wenn aber Anfälle deutlich später als der Schlaganfall, Wochen, Monate danach erst auftreten, dann ist eine gewisse Sorge, dass diese epileptischen Anfälle auch weiterhin auftreten, denn die sind ja Folge dieser Schädigung des Gehirnes und der Schaden im Gehirn, die Vernarbung im Gehirn ist ja immer noch vorhanden, sodass auch die Ursache der epileptischen Anfälle vorhanden ist. Wenn es also so ein sogenannter Frühanfall war, dann ist in der Tat so, dass man eigentlich häufig, abhängig vom Einzelfall, nach 3 oder 6 Monaten dann auch die Behandlung wieder beendet.
Ist Ihre Frage beantwortet damit, Frau Anzack?
Ja, der Schlaganfall war, währenddem mein Mann im NRW-Fahrzeug war zum Krankenhaus. Die NRW-Fahrer haben das behauptet.
Ja, das war der einzige Anfall bisher. Ja. Dann kann man durchaus den Neurologen fragen, wenn es keine anderen Gründe dagegen sprechen, ob man nicht vielleicht nach der Zeit auch mit dem Antiepileptikum aufhören kann.
Aber der Neurologe lehnt es ab.
Ja, dann fragen Sie einen zweiten Neurologen. Vielleicht hat er eine andere Meinung.
Okay, herzlichen Dank an Sie für diesen Anruf. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, diesmal aus Gelsenkirchen, Sonja Diaz. Schönen guten Abend.
Ja, hallo und schönen guten Abend.
Ihre Frage.
Und ich habe ein Mädchen mit 14 Jahren, die leider im Mutterleib schon einen Schlaganfall erlitten hat. Jetzt in der Pubertät habe ich die große Schwierigkeit, dass die Hemiparese rechts, sage ich mal, die Seitlähmung immer weniger bemerkt. Und zum Teil die rechte Hand gar nicht mehr. Wie sind die Chancen bei meiner Tochter? Oder was kann ich da noch machen, obwohl ich schon Gymnastik und Ergotherapie mache?
Herr Rüther oder Herr Bartling?
Ja, die Symptome sind jetzt schlechter geworden im Rahmen der Pubertät. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau.
Also die Behinderung ist sozusagen schlimmer, als sie in der Kindheit früher war.
Also sie macht jetzt immer weniger.
Ja,
ja, als sie klein war, habe ich sie immer drauf aufgefordert oder, sag ich mal, immer getanzt oder irgendwas anderes mit ihr gemacht, ne, dass auch die Bewegung weiterkommt.
Mhm.
Aber jetzt ist eben die rechte Hand, die wird auch wie so eine Depression schon alleine und versteckt sie auch, die Hand.
Mhm. Es ist natürlich schwer einzuschätzen, ob jetzt irgendeine Verschlechterung einer Erkrankung vorliegt oder ob vielleicht auch ein Mädchen in der Pubertät vielleicht auch ein bisschen ihre Behinderung ein bisschen vielleicht auch zum Mittel macht vielleicht sogar oder dass da vielleicht auch andere persönliche Entwicklungsfaktoren eine Rolle spielen. Das lässt sich auch am Telefon sehr schwer beantworten, ohne sie selbst untersucht zu haben. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass auch solche Faktoren eine Rolle spielen.
Okay.
Ich weiß ja nicht, ob es sonst Schwierigkeiten gibt, so in der Erziehung oder im Zusammenleben.
Das würde natürlich jetzt den Rahmen dieser Sendung sprengen, aber zum Thema Schlaganfall.
Okay.
Vielleicht das als erste Einschätzung, Frau Diaz aus Gelsenkirchen. Zu dem Aspekt, sie hat ein Kind, das im Mutterleib während der Schwangerschaft schon einen Schlaganfall bekommen hat. Wie häufig ist so etwas, Professor Röther?
Also das ist ganz, ganz selten. Da gibt es keine wirklich guten Zahlen dazu. Aber der Schlaganfall ist natürlich schon ein Ereignis, was überwiegend den älteren Menschen trifft. Wobei man auch sagen muss, dass wir zunehmend auch mehr junge Leute haben. Wenn ich von jungen Leuten rede, dann meine ich 30, 40, 50-jährige Menschen, die einen Schlaganfall bekommen. Bei Kindern ist der Schlaganfall selten und hat auch ganz andere Ursachen. Ganz häufig steckt ein Herzfehler dahinter. Und ganz häufig steckt eine angeborene Störung der Blutgerinnung dahinter, dass das Blut also entweder die Neigung hat, nicht richtig zu verklumpen und dass es zu Blutungen kommen kann, oder aber dass das Blut zu stark verklumpt und dass sich dadurch die Gefäße verstopfen.
Ich lese Ihnen einen Auszug aus einer Mail, die uns aus Göttingen erreicht hat, von Astrid Gall vor. Sie hat selbst einen Schlaganfall erlitten. Das war im Dezember 2013. Sie war da 46 Jahre alt. Schreibt, sie hatte Sprachschwierigkeiten, starken Schwindel, schlimme Kopfschmerzen und Lähmungserscheinungen in den Beinen, als sie den Notarzt rief. Sie kam in die Uniklinik Göttingen, die auch eine Spezialstation für Schlaganfallpatienten hat. Aber die Ärzte seien der Meinung gewesen, dass man in ihrem Alter keinen Schlaganfall bekomme. Und sie sei erst einmal nur irgendwo abgestellt worden bis zum späten Nachmittag. Erst am Abend des dritten Tages sei ein MRT gemacht worden und auch da wollten die Ärzte noch nicht glauben, dass es ein Schlaganfall gewesen sein könne. Kann so etwas sein? Wie häufig ist sowas? Man fragt sich, es sollten doch eigentlich Fachleute wissen, dass man auch mit jüngeren Jahren einen Schlaganfall bekommen kann.
Ja, ich glaube, man muss sagen, das sollte natürlich nicht so sein, aber es ist leider so, dass nicht alle Schlaganfälle immer so einfach zu erkennen sind. Und es mag schon sein, dass dort auch mal dann Kollegen vor Ort waren, die einfach durch das junge Alter der Anruferin etwas irritiert waren und vielleicht die Dinge auch nicht ernst genug genommen haben. Also das sollte natürlich nicht sein, aber es kommt leider immer wieder mal vor.
Seit wann weiß man das denn, dass Schlaganfälle auch bei jüngeren Menschen häufiger sind, dass sogar Schlaganfälle manchmal gar nicht bemerkt werden, sogenannte Mini-Schlaganfälle vorhanden sind?
Naja, es ist so, dass je typischer die und je schwerer die Schlaganfallsymptome sind, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie sofort erkannt werden. Sowohl vom Patienten als auch vielleicht von Angehörigen und natürlich auch später von dem Arzt. Je geringer die Schlaganfallsymptome sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie falsch gedeutet werden und dass man dann nicht die richtigen Schlüsse daraus zieht. Das ist leider etwas, was heute auch immer noch durchaus nicht so selten vorkommt.
Es gibt ja eine Faustregel für Laien, woran Sie einen Schlaganfall erkennen können. Können wir nur mal kurz sagen, was kann man machen?
Das ist das sogenannte FAST-Schema. Das kommt also aus dem Englischen. Das F steht für Face, also für das Gesicht, also für eine Gesichtslähmung. Man fordert den Patienten auf, dass er die Zähne zeigt oder die Augenfeste zukneift. Dann das A steht für den Arm. Das heißt, man fordert den Patienten auf, die Arme hochzuheben und die Arme zu bewegen, wie beim Einschrauben von Glühbirnen zum Beispiel. Dann das S steht für die Sprache. Das heißt, man fordert den Patienten auf, einen Satz nachzusprechen. Heute ist ein schöner Tag zum Beispiel. Und das T steht für Time und erinnert daran, dass Time Brain ist. Wir sagen Time is Brain. Also das
Zeit Gehirn, ist Gehirn.
Zeit ist Gehirn, ganz genau. Das heißt, es schlägt die Stunde und die Zeit läuft und man muss die Zeit gut nutzen, dass der Patient also wirklich sofort reagiert, wenn solche Symptome auftreten, die 112 anruft und dann in die nächste Schlaganfall-Spezialstation gebracht wird, die Stroke Unit, dass dort eben entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden, um die Folgen des Schlaganfalls zu geringern. wie möglich zu halten.
Und wie erkennt man denn dann in der Klinik als Arzt, dass es wirklich ein Schlaganfall ist?
In der Klinik gibt es einen in den Kliniken mit einer Schlaganfall-Spezialstation gibt es ein Schlaganfall-Team. Gibt über 250 von der Deutschen Schlaganfallgesellschaft zertifizierte Einheiten, die also auch gewisse Qualitätskriterien einhalten. Ja, es gibt schon eine ganze Menge. Und wenn der Patient dorthin kommt, dann ist die erste Maßnahme, dass er neurologisch untersucht wird und dann ganz, ganz schnell eine Computertomographie durchgeführt wird. Die ist erforderlich, um zwischen einer Hirnblutung und einem verstopften Gefäß zu unterscheiden. Und davon hängt ein bisschen die weitere Therapie ab, wenn ein Gefäß verstopft ist und wenn eine schwere Symptomatik vorliegt und wenn noch nicht mehr als 4,5 Stunden seit Symptombeginn verstrichen sind, dann kann man eine Therapie einleiten, die sogenannte Thrombolyse. Das heißt, man spritzt ein Medikament in die Vene, was dazu führt, dass das verstopfte Gefäß, das Blutgerinnsel, sich wieder auflöst.
Und wenn es eine Hirnblutung ist, was macht man dann?
Wenn es eine Hirnblutung ist, dann muss man vor allen Dingen den Blutdruck senken. Man kann sich ja vorstellen, die meisten Gefäße platzen, weil der Blutdruck zu hoch ist. Das heißt, die Blutdrucksenkung ist eine ganz wichtige Maßnahme, um zu verhindern, dass noch mehr Blut aus dem geplatzten Gefäß in das Gehirn ausströmt. Und dann muss der Patient intensivmedizinisch oder auch auf der Schlaganfallstation behandelt werden. Und gegebenenfalls ist auch ein neurochirurgischer, ein operativer Eingriff am Gehirn notwendig.
Also, dass man die Region des
Blutung ausräumt. Mhm. Ganz genau.
Wir haben eine weitere Hörerin in der Telefonleitung. Ich sage Ihnen auch noch einmal die Rufnummer zum Anrufen. Das ist die 08000 441777. Ich begrüße Elke Rusch aus Malente. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie hatten selbst im November einen Schlaganfall und jetzt wieder Beschwerden. Was ist Ihre Frage?
Ja, also ich hatte keinen sehr schweren Schlaganfall, aber war rechts doch sehr beeinträchtigt und auch die Sprache etwas, ja. Und wir hatten hier keine Stroke-Unit. Und dann frage ich mich, hat man eigentlich Anspruch auf eine Stroke-Unit, wenn man vielleicht einen schwereren Schlaganfall hat?
Gute Frage. Ich gebe Sie weiter. Wer möchte Sie beantworten? Professor Rütter oder Dr.
Ja, kann ich gerne was dazu sagen. Also wir haben zunächst mal in Deutschland, glaube ich, eine wirklich sehr, sehr gute Versorgung des Schlaganfalls. Aber es ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Es gibt natürlich ländliche Regionen, wo die nächste Stroke-Unit zum Teil mehr als eine Fahrstunde entfernt ist. Und da muss man dann abwägen, ob es sinnvoll ist, dass man in ein kleineres Krankenhaus kommt, wo solch eine Stroke-Unit noch nicht verfügbar ist, oder ob man den längeren Fahrweg dann in Kauf nimmt, um sich in eine entsprechende Stroke-Unit bringen zu lassen. Einen Anspruch haben Sie nicht, sondern der Rettungsdienst ist gehalten, dass er Sie in das nächste geeignete Krankenhaus bringt.
Wir wohnen direkt zwischen der Uniklinik Kiel und Lübeck auf der Hälfte. Also das ist knapp eine Stunde. Na gut, der Rettungswagen fährt noch etwas schneller. Aber ich muss sagen, also ich fühlte mich in unserer Sana-Klinik hier auch gut aufgehoben. Ich war da auf der Intensivstation und die haben eben auch gleich das CT gemacht. Und ich denke, sie haben alles gemacht. Aber wenn ich nun einen wirklich schweren Schlaganfall hätte, sie haben keinen Neurologen dort im Krankenhaus. Das ist doch irgendwie ein Nachteil, nicht?
Also es gibt viele Kliniken, die haben eine sogenannte telemedizinische Versorgung. Das heißt, die sind an große Schlaganfallzentren wie in Kiel, Lübeck, Hamburg angebunden. Und dort wird sozusagen ein Neurologe telemedizinisch hinzugeschaltet über eine Videokamera. Kann der sie dann auch untersuchen sozusagen oder der Untersuchung beiwohnen? Und das sind Konzepte, die noch nicht überall realisiert wurden, aber die doch zunehmend kommen und die, glaube ich, auch in Zukunft dazu führen, dass auch im ländlichen Bereich die Schlaganfallversorgung insgesamt von der Qualität her deutlich ansteigt und besser wird.
Ich habe natürlich Angst, dass ich noch einen bekomme, nicht? Obwohl ich jetzt Clopidogrel nehme zur Blutverdünnung.
Okay, dann nehmen Sie offensichtlich ja schon mal ein wichtiges Medikament, was dazu dient, eben die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Schlaganfalls zu senken.
Erstmal vielen Dank, Frau Rusch. Ich greife diesen Aspekt vielleicht mal auf. Einen weiteren Schlaganfall, wie häufig ist es denn, dass Patienten, die einmal einen Schlaganfall hatten, auch möglicherweise weitere bekommen?
Das hängt ein bisschen von den Risikofaktoren ab, also von der Ursache eines Schlaganfalls. Patienten, die ein Vorhofflimmern hatten, die können zum Teil ein sehr hohes Risiko von 10 oder 15% pro Jahr haben, wenn das Blut nicht verdünnt wird. Bei vielen anderen Patienten, bei denen verkalkte Gefäße dahinter stecken, die haben oftmals so ein Risiko von 4% pro Jahr. Aber man kann das natürlich durch entsprechende Medikamente und auch durch die Eigenvorsorge des Patienten kann man das Risiko senken, indem man also das Blut ein bisschen verdünnt, indem man den Blutdruck senkt und indem die Patienten sich viel bewegen, aufhören zu rauchen, der Diabetes gut eingestellt wird. Also es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man eben einsetzen kann und muss, um das Risiko von Schlaganfallpatienten in Zukunft zu senken.
Dr. Christian Bartling, Sie sind für die Frührehabilitation auch zuständig. Und das ist ein ganz besonderes Konzept, das eigentlich schon in der Klinik beginnt. Erzählen Sie uns kurz, was das ist, für einen Laien verständlich. Ja,
also der Begriff Frührehabilitation als solcher ist ein bisschen missverständlich. Dieser Begriff ist eigentlich reserviert für Patienten, die nach einem sehr schweren Schlaganfall komplett hilflos und pflegebedürftig sind und auf pflegerische Unterstützung in allen Dingen angewiesen sind. Zum Teil auch nicht kontaktfähig sind, künstlich ernährt werden. Diese Patienten sind noch gar nicht reha-fähig im eigentlichen Sinne, brauchen aber eine intensive Reha-Therapie. Und diese Patienten werden in Deutschland auch im Krankenhaus noch weiter behandelt. Das beginnt natürlich im Akutkrankenhaus, auch bei jedem Patienten schon auf der Stroke-Unit, auf der Schlaganfallstation. Und diese Patienten werden dann häufig frühzeitig, so früh wie möglich, in eine Reha-Klinik weiterverlegt, wo so eine Frühreha stattfinden kann.
Ich sag's mal laienhaft, ja. Also so schnell wie es irgendwie geht, versuchen die Patienten wieder auf die Beine zu bringen, richtig, sie zu stärken, sie zu ermuntern, auch Dinge wieder zu lernen und das möglichst auch vernetzter, dass also die Kliniken und die Reha-Einrichtungen möglichst eng zusammenarbeiten, sodass die Übergänge fließend sind.
Genau, es gibt da durchaus auch Konzepte und auch Kooperationen zwischen Akutkrankenhäusern und Reha-Kliniken. Natürlich hat auch jedes Akutkrankenhaus ein Interesse, dass die Patienten gut weiterversorgt werden und rasch weiterversorgt werden und dass nicht unnötig Wartezeiten entstehen, die zum einen für die Patienten einen Zeitverlust bedeuten, zum anderen auch natürlich für das Akutkrankenhaus bedeuten, dass sozusagen der Abfluss verstopft und die Patienten, der Fluss der Patienten halt nicht regelrecht funktioniert. Und für die Patienten ist halt der Vorteil, wenn sie sehr frühzeitig und nahtlos weiterbehandelt werden, dass sie eben die frühe Zeit nach dem Schlaganfall nutzen, denn in dieser Zeit sind die Fortschritte, die man erreichen kann, am größten. Die sogenannte Plastizität, das heißt die Fähigkeit des Gehirns neu zu lernen und Veränderungen aufzunehmen, die sind halt in den frühen Phasen nach einer Schädigung größer. Und deswegen ist es heutzutage eigentlich Standard, dass Patienten, die nach einem Schlaganfall eine Symptomatik zurückbehalten, eine Behinderung zurückbehalten, sei es jetzt, ob es eine sehr schwere Beeinträchtigung ist. Zum Glück haben ja viele Patienten auch nur leichtere Schlaganfälle, dass man dann eben möglichst frühzeitig diese Patienten dann in die Reha bekommt.
Frau Brandt, bei Ihrem Mann war das lange, bis er in die Klinik kam. Was für Behinderungen hat er davon getragen von diesem Schlaganfall?
Einmal diese Gesichtsfeldeinschränkung. Er hat das Autofahren dann auch selbst aufgegeben, weil er gemerkt hat, dass er das nicht überblicken kann. Und dann eben die linke Seite war sehr beeinträchtigt. Und auch die handwerklichen Sachen, die er vorher gemacht hat, Nagel in die Wand schlagen, das ging überhaupt nicht mehr. So diese, und Radfahren war schwierig, längere Spaziergänge. Und aber trotzdem, alle haben dann gesagt, Mensch, du hast ja Glück gehabt, hat er auch. Und er hat ja dann auch nachher die Sprecherrolle in unserer Selbsthilfegruppe übernommen. Also er war einer von den Fittesten.
Also hat sich auch quasi wieder zurückgekämpft den Alltag. Ja, vielleicht ein paar Zahlen zum Verdeutlichen machen. Also der Schlaganfall gilt ja als die häufigste Ursache für bleibende Behinderungen im Erwachsenenalter bei uns, ist dritthäufigste Todesursache, auch wenn die Sterberate gesunken ist, deutlich durch die Fortschritte, die gemacht worden sind. Aber immerhin sterben, das sind Zahlen der Deutschen Schlaganfallhilfe, aktuelle immer noch 37% der Schlaganfallpatienten innerhalb des ersten Jahres und 70% tragen langfristige Behinderungen davon. Also Aufklärung wichtig, Zeit ist ganz, ganz wichtig. Wie viel Zeit bleibt denn nach einem Schlaganfall, um einem Patienten möglichst optimal zu helfen?
Ja, wie wir eben schon sagten, je schneller der Patient in eine Spezialstation kommt und die entsprechenden Maßnahmen...
Konkret, man hört manchmal, man hat ein Zeitfenster von 4,5 Stunden, dann liest man was von 6 Stunden. Wie viel Zeit bleibt, um einem Patienten zu helfen?
Also das Medikament, von dem wir eben gesprochen haben, um das Blutgerinnsel aufzulösen, dafür gilt ein Zeitfenster von 4,5 Stunden. Wobei es schon Kliniken gibt, die viel Erfahrung haben und die entsprechend der bildgebenden Untersuchungen, Computertomographie und Kernspintomographie, sich in gewissem Maße auch ein bisschen darüber hinaussetzen. Aber man muss sagen, das ist die Richtlinie ist eigentlich 4,5 Stunden.
Ja. Wobei man vielleicht noch sagen muss, dass man hat nicht 4,5 Stunden Zeit und dann ist alles in Ordnung, sondern auch innerhalb dieser Zeit ist es sehr wichtig, möglichst früh in diesem Zeitfenster zu sein. Patienten, die nach 1 oder 2 Stunden lysiert werden, haben eine bessere Chance, als die erst nach 4,5 Stunden lysiert werden.
Also lysiert heißt, sie bekommen dieses blutgerinnsellösende Medikament. Ich habe eine Mail bekommen von Gudrun Roth aus Weinbach. Sie schreibt uns, dass ihr Mann 3 Tage nach einer Gallen-OP im Krankenhaus einen Schlaganfall bekommen hat. Sie fragt zunächst einmal, was ist da passiert? Ihr Mann sei nicht Risikopatient gewesen. Können Operationen auch das Schlaganfallrisiko kurzfristig erhöhen?
Also dass zum Beispiel eine Bauchoperation, eine Gallenoperation einen Schlaganfall auslöst, ist eine Seltenheit. Was ein bisschen häufiger ist, ist das, was wir eben gehört haben, dass durch eine Katheteruntersuchung am Herzen Material von den Gefäßwänden abgestoßen wird und das dann zum Schlaganfall führt. Das passiert etwa bei jeder 300. Herzuntersuchung, also auch relativ selten. Aber dass jetzt ein direkter Zusammenhang besteht zwischen der Gallenoperation und dem Schlaganfall, ist sehr unwahrscheinlich.
Es ist eigentlich berechtigt, große Angst vor einem Schlaganfall zu haben. Viele Hörerinnen und Hörer, die uns anrufen, geben genau das auch wieder und sagen, ja, sie haben Angst, einen Schlaganfall zu bekommen.
Ich denke, es ist gerechtfertigt, Angst zu haben. Aber noch besser als Angst zu haben, ist natürlich die Angst zu überwinden und alles dagegen zu tun, dass man einen Schlaganfall bekommt. Und das ist vielleicht eine wichtige Botschaft an all diejenigen, die noch keinen Schlaganfall hatten, aber Angst davor haben. Wenn man alles richtig macht, dann kann man immerhin 60-70% der Schlaganfälle vermeiden.
Manchmal geht es ja auch darum, im Krankenhaus Operationen machen zu lassen, Eingriffe tätigen zu lassen. Und man fragt sich dann, passt das, darf ich das oder kriege ich dadurch möglicherweise einen Schlaganfall? Und da haben wir jetzt auch einen Hörer in der Leitung, dessen Namen ich im Moment nicht lesen kann. Ich sage also einmal so, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Zimmer ist mein Name.
Herr Zimmer.
Ich habe folgende Frage. Meine Mutter hat im April diesen Jahres einen Schlaganfall erlitten, einen recht leichten, sage ich mal. Also sie hatte keine neurologischen Ausfälle. Die Sprache ist auch wieder soweit ganz in Ordnung. Kam dann auch mal zur Reha. Ist soweit alles eigentlich recht gut verlaufen. Jetzt ist sie aber erneut in der Klinik. Und zwar deswegen, weil sie eine neue Herzklappe braucht. Und jetzt ist meine Frage, kann eine OP am Herzen, wir wissen noch nicht jetzt, ob das invasiv gemacht wird, also dass man da wohl irgendwie reingeht über die Vene oder was, oder ob da...
Also ist das ein Risiko für einen Schlaganfall für Ihre Mutter?
Ist das ein Risiko für meine Mutter, Schlaganfall? Dazu muss man auch noch sagen, meine Mutter hat vor knapp 10 Jahren eine neue Niere bekommen.
Die Frage gebe ich jetzt mal weiter. Ist das ein Risiko für einen Schlaganfall? Entweder Professor Rüther oder Christian Bartling.
Also grundsätzlich ist das natürlich ein Risiko für einen Schlaganfall, eine Herzklappenoperation zu machen. Das kann man nicht ganz von der Hand weisen. Man muss halt so gut es geht die Patienten schützen davor, dass sie diesen Schlaganfall bekommen. Das heißt, abhängig auch davon, was vorher die Ursache des Schlaganfalls war, wenn ihre Mutter vorher zum Beispiel mit Marcumar oder einem anderen stark blutverdünnenden Mittel behandelt worden ist, muss man eben versuchen, diese blutverdünnende Therapie so kurz wie möglich zu unterbrechen, um halt das Risiko während des Eingriffs davor oder danach einen Schlaganfall zu bekommen, so gering wie möglich zu halten. Aber sicherlich kann man nicht ganz von der Hand weisen, dass da ein potenziell zumindest ein Risiko besteht. Und man muss es natürlich abwägen. Und in einer Herzklappenoperation macht man ja auch eigentlich nicht leichten Herzen, sondern wenn da ein handfester Grund besteht und eine schwere Herzklappenschädigung, die das Herz zunehmend auch belastet, hat für sich auch schon wieder ein Risiko, einen Schlaganfall eventuell entstehen zu lassen.
Soweit die Frage von Michael Zimmer aus Braunschweig. Ich habe eine per Mail bekommen, die geht in die ähnliche Richtung. Christiane Welschke aus Lindau schreibt uns, ist eigentlich eine Hüftoperation auf der linken Seite bei einer linksseitigen Lähmung nach einem Schlaganfall möglich?
Die Hüftoperation ist möglich, gar keine Frage. Also man muss keine Angst haben, dass wenn die Hüfte jetzt geschädigt ist durch eine Arthrose, also dort eine neue Hüfte notwendig ist, dann gibt es keinen Grund, diese Operation nicht durchführen zu lassen.
Unsere Telefonnummer in Hamburg 08000441777 für Ihre Fragen zum Thema Schlaganfall. Was kann man tun? Viele Fragen, die uns erreicht haben, betreffen, was kann man tun, um Symptome zu lindern, Behinderungen, die man hat. Etwa das Stichwort Gesichtslähmung. Sie hatten es angesprochen, Renate Brandt, bei Ihrem Mann war das auch ein Problem. Können Sie sich noch erinnern, was er getan hat, um das zu lindern? Das ist ja 10 Jahre her.
Ja, na, er hat sich damit abgefunden, was er nicht mehr konnte. Er war so ein Typ, dann kann ich das eben nicht mehr und war mit dem zufrieden. Er hat gelesen und ja, so, das ging ja alles. Aber ja, die Sicherheit war ihm wichtig. Ne? Nicht, dass er irgendwo mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren ist und hat jemanden angefahren oder so. Ne? Das war so sein Leben eben.
Kann man denn etwas tun, um Gesichtslähmungen zu lindern? Gibt es da eine Methode?
Also man kann natürlich im Rahmen der Reha-Therapien, das machen dann überwiegend Sprachtherapeuten, gibt es Übungen, um die Gesichtsmotorik zu trainieren, genauso wie man die Motorik der Arme und der Beine halt trainieren kann im Rahmen der Reha. Allerdings muss man sagen, dass die Gesichtslähmung als einzelnes Symptom bei den meisten Patienten eigentlich das kleinere Problem ist. Denn die meisten Patienten, die eine ausgeprägte Gesichtslähmung haben, haben eine auch ausgeprägte Lähmung der Hand und oft auch des Beines, sodass man dann im Vordergrund der Therapie in den meisten Fällen dann eben die Fortbewegung, die Gehfähigkeit und der Gebrauch der Hand steht.
Rita Peters aus Magdeburg hat uns geschrieben, sie hat bisher 6 kleinere Schlaganfälle gehabt, zuletzt 2 im August und jeweils Gesichtsfeldausfälle beidseitig. Und sie kann jetzt seit diesen Schlaganfällen im August nicht mehr richtig lesen, nur eine Zeile erfassen. Sie lese wie ein Schulanfänger, schreibt sie, und sagt, eine Reha sei ihr verwehrt worden. Wie kann ihr geholfen werden, fragt sie. Was würden Sie raten, Nattebrand?
Ja, die Krankenkasse ansprechen, keine Angst haben, nicht nur mit der Telefonhotline zu telefonieren, sondern wirklich weiterzugehen bis an den Vorstand und nicht locker zu lassen. Das ist das Problem. Ne? Manch einer findet sich damit ab, nein, wird abgelehnt, legt keinen Widerspruch ein. So ist es ja auch bei den Pflegestufen, weil die meisten Schlaganfallpatienten ja auch eine Pflegestufe haben. Und ja, immer am Ball bleiben, immer los und fragen und vielleicht den Angehörigen mitnehmen, wenn man das alleine dann nicht mehr schafft.
Sie leiten ja, wie gesagt, die Selbsthilfegruppe für Schlaganfallpatienten und ihre Angehörige in Gestacht. Sind das auch Fragen, die an Sie herangetragen werden, sowas? Gehen Sie dann auch mit Patienten möglicherweise mal zur Krankenkasse, unterstützen
Nein,
Sie oder so weit geht's
das
nicht?
Das wird in der Gruppe untereinander ausgetauscht. Und also das, da bin ich außen vor. Da sind also, ja, jeder hilft jeden, wird, ne? Und nee, ich bin also bisher noch mit keinem irgendwo hingegangen. Also da, es gibt ja bei uns auch den Pflegestützpunkt in Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht, ob es was Ähnliches auch hier in Hamburg gibt. Und die sind ja ganz neutral allen Krankenkassen, allen Pflegeeinrichtungen gegenüber. Und die sind bei uns richtig gut, wenn man da hingeht. Also die nehmen einen an die Hand und dann geht's richtig los. Und die haben auch eher eine Chance, an die richtigen Personen sich zu wenden. Ne?
Was ist das Wichtige bei den Selbsthilfegruppen für die Angehörigen? Sie haben damals ja auch als Angehörige sich dieser Gruppe angeschlossen. Warum haben Sie das gemacht?
Tja, die Angehörigen, die ja, denken ja für ihren Partner. Der Partner fühlt sich wohl, ist in der Gruppe gut aufgehoben. Da guckt auch keiner, wenn er da am Rollstuhl ankommt oder wenn er am Stock geht. Und wenn er nach eineinhalb Stunde sagt, ich möchte wieder nach Hause, ich kann nicht mehr sitzen. Und die Angehörigen unterstützen das. Also für die Angehörigen ist es eigentlich ein Stückchen Arbeit, mit ihrem Partner in die Selbsthilfegruppe zu kommen.
Und man findet da emotionale Unterstützung unter Gleichgesinnten.
Ja,
man merkt also, man ist da nicht alleine.
Ja, das ist, ne?
Jan Spenow aus Sevetal ist jetzt bei uns am Telefon. Und ich glaube, auch ihm geht der Schlaganfall seines Vaters sehr nah, wie ich lese, Herr Spenow.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich habe eine spezielle Frage. Also wir erleben in der Familie eine Veränderung in der Gefühlswelt. Speziell ist er sehr weinerlich. Und zwar haben wir den Eindruck, dass diese Weinerlichkeit nicht daran liegt, dass er jetzt sehr traurig wäre, depressiv wäre, sondern im Gegenteil, er ist eigentlich sehr gut gelaunt, wenn man das so sagen kann, seiner Situation entsprechend. Und sieht selber so seine eigenen Fortschritte und eigentlich freut er sich darüber, freut sich uns zu sehen und ist auch mit uns gut in Kontakt. Aber er ist sehr weinerlich aus Rührung. Also das ist bestimmte Dinge, wenn man über die Kinder spricht oder über die Vergangenheit oder wenn man ein Lied gemeinsam singen möchte, solche Dinge rühren ihn so sehr und auch sehr häufig, dass er weint. Und als Angehörige stört das gar nicht so sehr, aber ihn selber ist das sehr unangenehm. Und die Frage ist, inwieweit das von alleine vielleicht weggeht, ob das etwas ist, was bleibt oder vielleicht auch etwas ist, was man therapieren kann.
Dr. Christian Bartling, also Frage geht an Sie.
Grundsätzlich ist das ein Themenkomplex dieser emotionalen und Veränderung, der häufig ein bisschen in den Hintergrund tritt. Es wird immer geschaut, können die Patienten sprechen, können sie gehen, können sie ihre Hand einsetzen. Aber ganz viele Patienten haben eben auch Veränderungen in ihrem Gefühlsleben. Und viele Patienten, das klingt so ein bisschen, als wenn das ein ganz gutes Beispiel ist, haben Schwierigkeiten auch ihre Emotionen zu kontrollieren und ihre Gefühle sozusagen zu kontrollieren. Und das ist ein Phänomen, was auch gar nicht mal so selten ist und was relativ hartnäckig sein kann. Es gibt Möglichkeiten, das zu versuchen, medikamentös zu beeinflussen. Das kann man versuchen mit einem Antidepressivum, obwohl jemand gar nicht wirklich depressiv ist. Allerdings sind die Chancen einer medikamentösen Behandlung relativ gering. Dann ist es häufig besser, den Umgang mit dieser Störung den Menschen zu erleichtern und vielleicht andere Menschen darauf hinzuweisen, dass das ein Symptom ist, was nicht seine wirkliche Stimmung wiedergibt, dass er einfach Schwierigkeiten hat, seine Emotionen zu kontrollieren.
Beantwortet das Ihre Frage?
Zum Teil ja. Also Teil, ja. Die weitere Frage wäre, kann man davon ausgehen, dass sich sowas reguliert mit der Zeit oder ist das jetzt etwas, wo man sozusagen von nun an leben muss?
Nee. Ist das vielleicht auch Unterstützung, wo dann eine Selbsthilfegruppe wie Ihre, Frau Brandt, helfen kann und die Betroffenen auch auffangen kann ein Stück
emotional? Ich denke, das muss man einfach annehmen. Verschiedene Sachen sind auch kaum zu ändern.
Vielleicht erstmal bis hierhin. Eva-Maria Hein aus Deisendorf ist am Telefon. Schönen guten Abend, Frau Hein. Ihre Frage.
Ja, meine Frage ist, mein Mann hat vor 10 Jahren einen Schlaganfall bekommen und hat Gesichtsfeldausfall halbseitig links. Jetzt hat er dann trainiert im Max-Planck-Institut in München mit Professor Ziel vor 10 Jahren, das ging so ein halbes Jahr, da hat er ein neues System des Sehens gelernt, dass er also ganz schnell die Augen kreisen lassen muss, um überhaupt ein Bild zu erfassen. Und das hat es verbessert, aber dann ist es stehen geblieben nach einem halben Jahr und dann hat er gesagt, er kann ja für sich dann noch weiter trainieren, er kann ihm nichts mehr mitgeben. Jetzt wollte ich sehr gern wissen, gibt es neue Therapien, gibt es in der Forschung was Neues bei Gesichtsfeldausfall, irgendeine neue Methode, Training oder Entspannung oder gibt es da was auf dem Gebiet, wie er das verbessern kann, wieder mehr zu sehen?
Frau Hein, ich mache da mal 2 Fragen draus. Zum einen vielleicht der Aspekt, was können denn Patienten selber tun, um zu trainieren? Ist das wichtig, das Training nach einer Reha, Dr. Christian Bartling?
Ja, das ist sogar ganz elementar wichtig. Also nach der stationären Reha ist die Reha nicht zu Ende, sondern muss also ambulant fortgeführt werden.
Und wie lange dauert das, bis man zum Beispiel Gesichtsfeld Lähmungen so weit wieder reduzieren kann, dass
das ist natürlich
nicht mehr
schwer allgemein zu sagen, aber es ist so, dass sich auch über Monate und auch nach Jahren nach einem Schlaganfall sich immer noch Dinge verbessern lassen durch eine intensive und kontinuierliche Behandlung. Und es gibt auch viele Störungen, die müssen sogar kontinuierlich behandelt werden, damit sie nicht wieder schlechter werden. Insbesondere wenn es um das Thema einer Spastik zum Beispiel geht, sind das Patienten, die häufig auch kontinuierlich und lange Zeit weiter behandelt werden müssen. Nochmal zur Frage. Und die apparative Diagnostik, es gibt durchaus Therapieansätze über ein computergestütztes Training, wo der Patient dann auf einem Monitor das schaut und dann im Gesichtsfeld eben Leuchtpunkte erscheinen oder eben versuchen muss, diese Leuchtpunkte zu erkennen und dann zu reagieren und auf diesem Weg eben das Gesichtsfeld zu trainieren. Auch ein sehr langwieriger, ein sehr mühsamer Weg, der zur Verbesserung beitragen kann. Allerdings, wenn ein Schlaganfall schon, wie in diesem Fall, glaube ich, 10 Jahre her ist, hatte die Dame gesagt, dann ist die Aussicht, dass man das jetzt wirklich wegtrainieren kann, würde ich eher gering sehen.
Vielleicht erstmal da zu dem Aspekt. Der zweite, gibt es denn neue Therapieansätze, die noch in der Forschung sind, wo man sagt, wenn man das weiterentwickelt, dann kann man Schlaganfallpatienten viel eher helfen, Behinderungen, die eingetreten sind, auch wieder zu überwinden?
Also es gibt was zunehmend eingesetzt wird in den Reha-Kliniken, sind apparategestützte Therapien, zum Teil robotergestützte Therapien, die eben dem Patienten ermöglichen, der zum Beispiel eine sehr stark eingeschränkte Kraft in seiner Hand oder an seinem Bein hat, diese Kraft zu unterstützen und eben die Bewegung mit minimalem Kraftaufwand dann ausführen zu können und dann eben durch sehr intensives Wiederholen von Bewegungsabläufen dadurch eben das Gehirn zu trainieren, dass diese Beeinträchtigung halt geringer wird. Und diese Apparate sind sehr aufwendig und sehr teuer, werden aber zunehmend in den Reha-Kliniken auch eingesetzt und auch mit Erfolg eingesetzt.
Beantwortet das erstmal Ihre Frage, Frau Hein?
Ja, nur die Antwort im zweiten Teil war, glaube ich, nicht fürs Gesichtsfeld.
Nee, genau, richtig, beim Gesichtsfeld. Ja,
aber generell, ich habe es ein bisschen verallgemeinert auch und fürs Gesichtsfeld...
Gibt es jetzt nichts, sozusagen, was ganz neu wäre, wo man sagen würde das Problem lösen, wüsste ich nicht.
Okay, vielen Dank erstmal, Frau Hein, an Sie nach Deisendorf. Susanne Wiroth-Schmidtke hat uns geschrieben aus Tim Aspke und ihr Vater, der 88 ist, hatte im Februar letzten Jahres einen Schlaganfall, mehrere therapeutische Anwendungen anschließend und auch Reha in zwei verschiedenen Kliniken und eine Logopädin hat mit ihm gearbeitet und er ist wirklich in vielen Punkten wieder fit, fährt sogar wieder Fahrrad, seine Motivation sei ungebrochen, sagt sie, aber er hat Schwierigkeiten mit dem Lesen und dem Umgang mit Zahlen und kann sich auch nicht mehr richtig in der Tageszeit orientieren. Ob Sie eine Methode kennen, die ihm hilft? Die Frage geht an Sie alle.
Ja, man muss, glaube ich, zunächst mal sagen, dass es in der Tat oft erstaunlich ist, wie gut ältere Menschen sich von einem Schlaganfall noch erholen können. Und das ist offensichtlich ja auch für den 88-jährigen Herrn so der Fall. Es ist aber natürlich schon so, dass es gewisse Symptome gibt, die man dann einfach hinnehmen muss. Und es hört sich ein bisschen so an, als sei dort ein Schlaganfall in der linken Hirnhälfte aufgetreten. Dort sind auch die Zentren, die etwas mit dem Rechnen zu tun haben. Und man kann all diese Dinge natürlich immer damit üben, dass man rechnet, dass man Sudoku zum Beispiel spielt. Das wäre eine Möglichkeit. Aber es gibt gewisse Grenzen der Rückbildung von solchen Ausfallserscheinungen, die man, glaube ich, dann auch zum Teil ein bisschen akzeptieren muss.
Eine Frage hat mich erreicht von Dietmar Wunner aus Danske. Er fragt noch etwas ganz anderes. Wenn man mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus kommt und trägt einen Herzschrittmacher, kann man dann eigentlich die üblichen Untersuchungen machen, die in einer solchen Spezialstation, einer sogenannten Stroke Unit, gemacht werden? Die Computertomografien, geht das oder was macht man da alternativ?
Also all die Dinge, die man für die akute Entscheidung über die Therapie benötigt, sind ganz problemlos möglich. Das ist eine Computertomographie. Man kann mit der Computertomographie auch die Gefäße darstellen. Das ist eine sogenannte CT-Angiographie. Was im Regelfall nicht geht, ist, dass man eine Kernspintomographie durchführt. Das ist aber auch in der akuten Situation nicht notwendig und ist oftmals auch verzichtbar.
Eine weitere Mail möchte ich Ihnen vorlesen. Edgard Holzum aus Rheinberg hat uns geschrieben, ihre Tochter hatte im vorigen Jahr einen Schlaganfall im Alter von 39 Jahren und sie war schwanger zu dem Zeitpunkt, im 5. Monat. Das Kind ist inzwischen geboren, aber die Tochter kann sich um den Sohn gar nicht richtig kümmern, weil sie halbseitig gelähmt ist. Sie bekommt Ergotherapie, Physiotherapie, Logotherapie zu Hause und die Mutter fragt jetzt, was sie noch tun können, um der Tochter zu helfen. Gibt es da Chancen?
Also zunächst mal zu Schlaganfall und Schwangerschaft. Das ist jetzt natürlich aus der Ferne schwer zu sagen, was da die Ursache gewesen sein mag. Nicht selten kommt es auch zu einer speziellen Schlaganfallform durch verstopfte Venen. Also dass nicht die Arterien, die das Blut ins Gehirn führen, verstopft sind, sondern die Venen, über die das Blut wieder herausfließt, dort betroffen sind. Zu den Dingen, die man tun kann, um jetzt noch zu einer Verbesserung zu führen, das sind schon die Maßnahmen, über die wir jetzt auch gesprochen haben. Man weiß, dass bei jungen Menschen die Plastizität, also die Anpassungsfähigkeit des Gehirns, ganz besonders groß ist. Das heißt, auch hier gilt ganz intensiv üben. Und es gilt vor allen Dingen auch mit den Übungsprogrammen, mit der Rehabilitation dann auch später nicht nachlassen. Man kann viele Dinge hier auch selbst üben. Und das ist, glaube ich, für alle Patienten ganz, ganz wichtig, dass man eben immer dranbleiben muss.
Und Herr Bartling.
Gerade bei jüngeren Patienten ist es durchaus auch zu vertreten und auch zu begründen, dass die auch nochmal in eine Reha-Klinik kommen. Also es ist nicht so, dass direkt nach dem Schlaganfall nach 3 oder 5 oder 7 Wochen Reha dann die stationäre Behandlung in der Reha zu Ende sein muss. Gerade Patienten, die jung sind, wo man auch im Rahmen der ambulanten Behandlung merkt, dass es ein Potenzial gibt, dass es noch etwas auszuschöpfen gibt, ist es nicht ungewöhnlich, dass diese Patienten dann nach vielleicht einem Dreiviertel oder einem Jahr dann nochmal in die Reha-Klinik gehen und dann nochmal eine intensive Therapie nochmal anschließen.
Und bei älteren Menschen, uns hat unter anderem geschrieben ein Hörer oder Hörerin mit dem Nachnamen Engels, mein Freund erlag vor einem Jahr Tage nach seinem 75. Geburtstag einem Schlaganfall. Seit den Erstmaßnahmen erfolgte nie eine Reha, heißt es hier. Und auf Befragen der Ärzte, ob nicht eine Reha erforderlich sei, hätten sie die Antwort bekommen, ab dem 75. Lebensjahr gäbe es für diesen Patientenkreis keine Reha mehr. Ob das richtig sei und wenn ja, was man dagegen tun könne. Die Frage geht an Sie als Ärzte, aber auch an Sie, Renate Brandt von der Selbsthilfegruppe.
Also ich würde sagen, das ist eigentlich unglaublich, dass so eine Aussage kommt. Mit 75 Jahren ist man eigentlich in der neurologischen Reha eher noch einer der Jüngeren heutzutage, zumindest oder vielleicht im mittleren Alter. Und es darf keinesfalls der Grund sein, eine Reha nicht zu befürworten.
Was würden Sie raten in einem solchen Fall, wenn Ihnen das jemand erzählt, Renate Brandt?
Ja, ich würde auch, also im Krankenhaus, diese Sozialstation, da würde ich die Tür zumachen und mich selbst an meine Krankenkasse wenden. Oder Rentenversicherung, na, ist ja in dem Fall nicht mehr, ne, mit 75, aber die Krankenkasse eben. Oder auch der Hausarzt, Neurologe.
Man kann auch über den Hausarzt oder dann auch später mit dem Facharzt, wenn man zu einem Neurologen geht, zusammen dann eben einen Reha-Antrag stellen bei der Krankenkasse. Ja. Und sollte der abgelehnt werden, muss man eventuell auch mal Widerspruch einlegen.
Ja.
Ist ja auch so, dass natürlich viele Patienten dann auch klein beigeben, wenn ein Antrag abgelehnt wird. Aber wenn der wirklich gut und fachlich begründet ist, dann sollte man sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen und gegebenenfalls auch Widerspruch einlegen.
Es muss nicht zu einem Schlaganfall kommen. Viele Schlaganfälle seien vermeidbar, heißt es. Man liest ganz unterschiedliche Zahlen. Die einen sagen, 2/3 aller Schlaganfälle seien vermeidbar. Sie hatten, Herr Professor Röther, uns im Interview heute erzählt, dass 40% vermeidbar seien. Dann wieder liest man, es seien 10.000 vermeidbar. Was ist richtig und wie vermeidet man einen Schlaganfall?
Na gut, die Zahlen sind natürlich immer ein bisschen davon abhängig, was man zugrunde legt. Man sagt allgemein schon, dass so etwa 2/3 der Schlaganfälle vermeidbar sind. Und da zählen zunächst mal einfach die Faktoren, die der Patient selbst beeinflussen kann. Das ist also eine gesunde Lebensweise. Das ist mit dem Rauchen aufzuhören, wenn man raucht. Das bedeutet, dass man sich genug bewegt. All das sind ganz wichtige Vorsichtsmaßnahmen, die jeder selbst natürlich auch für sich ergreifen kann. Und dann folgen andere Maßnahmen, die eben die typischen Risikofaktoren des Schlaganfalls senken. Das heißt, der Blutdruck ist der wichtigste Risikofaktor des Schlaganfalls. Das heißt, der Blutdruck muss regelmäßig kontrolliert werden. Und wenn er erhöht ist, muss er dann auch mit Medikamenten behandelt und eingestellt werden. Es gibt andere Risikofaktoren wie die Zuckerkrankheit, die, wenn sie vorhanden ist, das Risiko eines Schlaganfalls um das 2- bis 3-fache erhöht. Und hier gilt es, dass die Blutzuckerwerte entsprechend gut eingestellt sind. Also es gibt ein ganzes Bündel von Maßnahmen und derjenige, der die Aufgabe hat, das Ganze zu dirigieren, ist der Hausarzt. Der hat Sorge dafür zu tragen, dass all diese Dinge möglichst optimal dann eben auch behandelt werden. Aber der Patient selbst hat natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Er muss Verantwortung für seine Gesundheit übernehmen und muss diese Verantwortung tragen.
Also braucht es Unterstützung. Karin Knies aus Berlin hat uns geschrieben, heute war ich bei meiner Hausärztin, weil ich seit circa 6 Wochen ein Kribbeln und leichtes Taubheitsgefühl im linken Oberschenkel habe. Abends, wenn ich im Bett liege, ist das immer besonders stark, manchmal auch tagsüber, auch im Kopf. Und vor einigen Jahren hätte sie einen stummen Schlaganfall gehabt. Nun hat sie Angst, dass sie einen richtigen Schlaganfall bekommen könnte und dieses Kribbeln ein Vorbote sein könnte. Ist das ein Vorbote? Was würden Sie sagen, Herr Professor?
Das ist aus der Ferne natürlich auch immer schwer zu sagen, aber es ist vollkommen richtig, dass auch ein Kribbeln, auch wenn es kommt und geht, kann mal ein Symptom, ein Vorbotensymptom sein eines Schlaganfalls und sollte ernst genommen werden. Man sollte also in dieser Situation schon die Halsgefäße untersuchen, sollte sichergehen, dass dort keine Verkalkungen vorliegen und sollte auch mal eine Kernspintomographie vom Kopf machen.
Also auch wenn Symptome nur kurz auftreten, ein sogenannter Mini-Schlaganfall, genau. Am besten die 112 wählen.
Wenn akut, also jetzt in diesem Fall, wenn die Symptome schon seit 6 Wochen bestehen, dann sollte man nicht die 112 wählen. Dann sollte man, aber wenn es ganz akut ist, wenn akut ein Symptom auftritt, eine Sprachstörung, eine Lähmungserscheinung, dann sollte man die 112 anrufen, weil diese sogenannten Mini-Schlaganfälle eben oftmals Vorboten eines schweren Schlaganfalls sind und genauso ernst genommen werden müssen wie ein richtig schwerer Schlaganfall mit bleibenden Symptomen.
Was macht man eigentlich, wenn man einen Schlaganfall in der Nacht hat?
Ja, das ist ein großes Problem. Das ist der sogenannte Wake-up-Schlaganfall, also der Aufwachschlaganfall. Es ist so, dass etwa 20% der Schlaganfallpatienten mit ihren Symptomen aufwachen, was zunächst mal das Problem beinhaltet, dass man nicht genau weiß, wie lange die Symptome bestehen. Wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass eben diese Lysetherapie nur möglich ist, wenn die Symptome nicht länger als 4,5 Stunden bestehen. Auch in dem Fall muss man sofort die 112 anrufen und dann hängt es ein bisschen von der Klinik ab, was für Möglichkeiten dort bestehen, dann in diesem Fall vielleicht ein verstopftes Gefäß trotzdem noch zu eröffnen.
Schlaganfälle, was kann man tun? Was sind die Forschungsansätze, über die wir reden? Wir haben einige vorgestellt und Sie finden die Berichte und auch die Interviews, die wir dazu hatten, auch auf unserer Internetseite. Eine ganz wichtige Sache noch, Dr. Bartling, Sie haben gesagt, bei allen Übungen auch, die man macht, um mit Behinderungen zu leben, Ruhephasen sind wichtig. Man darf sich nicht überfordern, man sollte sich fordern, aber nicht überfordern.
Richtig, die Patienten lernen ja im Laufe der Zeit auch ihre Beeinträchtigung kennen und auch die Therapeuten, die Erfahrung haben, und auch die Ärzte, die Erfahrung haben, merken, wenn ein Patient erschöpft ist, und dann braucht er seine Ruhepause, damit er weiter am nächsten Tag ausgeruht weiter lernen kann.
Vieles ist möglich, um Menschenleben zu retten bei der Diagnose Schlaganfall. Dr. Christian Bartling aus Soltau war bei uns zu Gast, Renate Brandt, die Leiterin der Selbsthilfegruppe Gestacht und Umgebung, und Professor Joachim Röther, der Sprecher der Deutschen Schlaganfallgesellschaft.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.